In Amerika lebte ein alter Indianer. Und dieser Indianer war dadurch bekannt, dass er ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis hatte. Sein Gehirn war also ein Wunderwerk. Davon hörte nun ein Hirnforscher und er dachte, ich muss einmal hinreisen zu diesem Mann und einmal dieses Gehirn testen. Und so kam er hin an diesen Ort, wo der Indianer lebte. Er fand ihn auch, ging schnurstracks auf ihn zu und fragte ihn, was haben Sie heute genau vor einem Jahr gefrühstückt? Sagt er, Eier. Naja, denkt der Gehirnforscher, die essen hier jeden Tag Eier, das war nicht so ein Kunststück. Aber er reist davon und es kam gerade so hin, dass er genau ein Jahr später wieder am Ort des Indianers war. Und er dachte, jetzt musst du ihn nochmal erneut eine Frage stellen. Er ging direkt auf ihn zu und sagte, aber wie? Sagte er, weich gekocht. Er hatte wirklich ein wunderbares Gehirn. Damit sind wir schon beim Thema Wunder. Darum soll es ja heute Morgen gehen. Wir leben bereits im 21. Jahrhundert und die letzte Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hat in Wissenschaft und Technik sehr viele Errungenschaften gebracht, worüber wir staunen können. Der Mensch flog zum Mond, Herzen sind transplantiert worden, das Schaf Dolly wurde geklont, der genetische Code wurde, müssen wir sagen, zum Teil entschlüsselt. Es sind große Dinge geschehen. Und so haben viele Leute in unseren Tagen ein ganz großes Problem mit der Bibel, mit den Wundern der Bibel, dass da steht, dass jemand auferstanden ist von den Toten, dass Blinde sehend werden, dass Lahme plötzlich gehen sollen und dass da steht, Sonne stehe still, also Geschehnisse in der Astronomie. Und dann stellt man die Frage, wie kann das angehen? Wie können wir das heute verstehen? Kann man das überhaupt noch glauben? Oder sind das alles fantastische Äußerungen, die mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun haben? Und manche andere fragen, ja, gibt es denn solche Wunder, von denen die Bibel berichtet, auch noch heute, in unseren Tagen? Auch eine berechtigte Frage. Bevor ich über die Wunder der Bibel spreche, möchte ich zunächst einmal über ein Wunder sprechen in unseren Tagen. Vor einiger Zeit war ich zu einer Vortragsreise in Australien, habe den ganzen Erdteil einmal so umrundet, ist ja nur eine Insel, ne? In Melbourne, Adelaide, in Brisbane, Darwin oben, dann in Perth. Ein interessantes Land. Ein sehr außergewöhnliches Land mit einer ganz außergewöhnlichen Tierwelt, aber auch Pflanzenwelt. Da hat mir ein Botaniker erzählt, eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Ich habe immer gedacht, dass die Bäume und Tiere und so weiter im ganzen Land verteilt sind. Überall gibt es das. Und er hat mich eines Besseren belehrt. Nein, sagt er, überhaupt nicht so. Es gibt einen Baum, sagt er, den gibt es nur in einem ganz kleinen Bereich, in einer ganz bestimmten Region. Da habe ich gesagt, wie kommt denn das? Den muss doch eigentlich überall geben. Die Samen kommen doch überall hin, der Wind weht sie weg und dann wachsen die Bäume auch woanders. Nein, sagt er, überhaupt nicht. Es gibt hier eine Ameisensorte und die haben sich so spezialisiert auf die Samen dieser Bäume, die warten schon förmlich darauf, dass sie runterfallen und dann sofort schnappen sie sich den Samen und ab in die tiefste Höhle des Baus hinein. Da sind die Samen endgültig von der Erdoberfläche verschwunden. Er sagte, wir Botaniker wissen überhaupt nicht, wie das funktioniert, dass es überhaupt die Bäume noch gibt, denn die lauern ja schon förmlich auf den Samen und so beobachten wir solche Dinge und wir können sie nicht verstehen. Aber ich möchte eine andere Geschichte erzählen, die mich sehr beeindruckt hat. Ich habe dort einen Arzt kennengelernt und dieser Arzt lebte in Adelaide, also ganz unten im Süden von Australien. Und seine Frau konnte das Klima nicht so gut vertragen, dort unten. Und so haben sie sich dazu entschieden, nach Norden zu ziehen. Wenn man in Australien, also auf der südlichen Halbkugel, nach Norden zieht, dann zieht man näher zum Äquator hin. Und in der Stadt Darwin, das ist die nördlichste Stadt in Australien, da ist das Klima dann schon tropisch, das ist warm, bekömmlich. Und so haben sie sich entschlossen, dort hinzufahren. Der Arzt saß vorne mit seiner 11-jährigen Tochter im ersten Auto und die Frau saß im zweiten Auto, die fuhr hinterher mit der 15-jährigen Tochter. Wenn man in Australien da durch das Outback fährt, ist das völlig anders als hier auf unseren Straßen, wo alle 3 Meter, kann man ja schon fast sagen, eine Ampel kommt und dann wieder eine Verzweigung. Das ist dort ganz anders. Bis zum Horizont, soweit man sehen kann, ist das eine Straße, die wird dann hinten ganz eng, einfach durch die Perspektive, und dann fährt man immer weiter, immer geradeaus, an den Seiten passiert gar nichts, es ist alles Wüste. Es ist also eine sehr eintönige, eine sehr langweilige Fahrt. Und nun fahren sie dort und fahren dort, ein paar tausend Kilometer ist ja diese Strecke. Und auf einmal gibt es einen mächtigen Knall in der Wüste. Da kommt ein Diesel-Lastzug entgegen und der Arzt mit der Tochter knallt voll gegen diesen Wagen. Der überschlägt sich mehrfach, das Ganze ist nur noch ein Schrottknäuel. Liegt dann abseits und dann untersucht man das und stellt fest, vorne die Tochter völlig unverletzt, eine kleine Schramme am Knie. Und er, der Arzt, zugerichtet, wie man es sich überhaupt nicht vorstellen kann. Da war alles kaputt. Rippen gebrochen, die Nase abgeschert, die lag daneben, das Knie zertrümmert, das Herz blutete, da kam viel Blut raus. Man wusste überhaupt nicht, was jetzt noch passiert. Mit einem Handy, das die Frau mit hatte, womit man sich verständigt hatte, hat man versucht, Kontakt aufzunehmen, aber das hatte keine entsprechende Reichweite. Dann kam aber sehr schnell ein Bus, was sehr selten vorkommt, dort so im Outback in der Wüste. Und an Bord dieses Busses war ein Arzt. Und der konnte nun erste Hilfe leisten und der hatte auch ein weitreichendes Handy. Und so haben sie in verschiedenen Städten dort angerufen und Menschen darum gebeten, dass sie jetzt dafür beten sollen, dass der Mann durchkommt. Im Herzen war so ein Loch offenbar drin, dass er so viel Blut verlor, dass der Arzt dachte, das geht zu Ende, das übersteht er nicht. Dem Tode nahe. Dann kam ein Hubschrauber und er wurde nach Adelaide zurückgebracht. Und dort in Adelaide stellt man fest, das Blut hat aufgehört zu bluten. Das Herz, das Loch ist offenbar verschlossen. Ein Wunder. Dann ging das weiter. Dieser Mann wurde operiert. Zunächst mal hat man sich mit den Frammen, mit den Brüchen beschäftigt. Dann irgendwann war die Nase dran. Der Mann muss ja wieder eine neue Nase haben. Hat mir der Mann erzählt. Das wissen die wenigsten Ärzte, dass eine Rippe nachwächst, wenn man die Rippenhaut nicht verletzt. Dann kann man ein Stück abschneiden von der Rippe und dann baut man daraus eine Nase. Und so hat man es bei immer wieder gemacht, ein Stück wachsen lassen, dann wieder abgeschnitten, dann wieder rangebastelt, nicht wahr? So hat er eine ganz neue Nase bekommen. Er sagte, wenn in der Bibel steht, dass Gott aus der Rippe eine Frau gemacht hat, dann hat er bei mir dann eine Nase gemacht. Gar kein Problem. Dann gab es ein weiteres Problem mit dem Knie, das da zertrümmert war. Da hat man sich überlegt, man wird einen Hautlappen drüber legen und dann, dass das irgendwie zuheilt. Aber wie es so geschah, es kam eine Entzündung rein. Und die Entzündung war so heftig, dass die Ärzte untersuchten und sagten, wir können das Knie nicht mehr retten. Das Bein muss amputiert werden. Aber wir haben noch eine Hoffnung. Wir wollen vielleicht nochmal versuchen, das Ganze mit einem Wadenmuskel. Wir legen einen Wadenmuskel rüber und nähen den an. Mal sehen, wie es dann wird. Auch hier wieder eine Entzündung. Und nun sagten die Ärzte, jetzt hilft nichts mehr. Jetzt muss das Bein amputiert werden, damit nicht die Entzündung durch den ganzen Körper geht. Und dann war in dem Krankenhaus eine Ärztin, die sagte, stopp, nein, bloß nicht. Ich habe noch eine Idee. Ich werde jetzt für das Knie beten. Sie hatte auch eine Idee, wie sie das machen wollte. Sie sagte, ich werde die Hand auflegen auf das Knie und werde für das Knie beten. Dann sagt der Arzt, die Methode, obwohl er gläubig war, hat er noch nicht so gekannt, nicht? Das wohl geht. Aber nun sagt er, gut, wenn sie meint, dass das die richtige Methode ist, soll sie es tun. Diese Ärztin betet, legt die Hand auf für das Knie und schon nach kurzer Zeit war die Entzündung weg. Es heilte alles. Dieser Mann hat 50 Vollnarkoseoperationen erlebt. Aber er lebt. Er lebt und hat Nach diesem Unfall und den vielen Wundern, die er erlebt hat, hat er ein Glaubenswerk gegründet und hat dort jetzt über 20 Mitarbeiter und sie bringen eine Zeitschrift heraus über Schöpfung, Creation Ex Nihilo, mit wunderbaren Farbfotos. Eine Zeitschrift, die inzwischen eine Auflage von über 50.000 hat und in über 120 Ländern der Erde verbreitet wird. Ein Segen, den Gott daraus gemacht hat. Ich habe ihn gefragt, ich sage, Karl, sag mal, wie ist das eigentlich? Hast du in der Zeit einmal mit Gott gehadert, als du das alles so erlebt hast? Da sagte er, und erstaunte ich darüber, wie kann ich? Wo Gott mich so geführt hat, so geleitet hat und durch alle Dinge durchgetragen hat, ich kann nur dankbar sein. Er sagte, wenn ich mir die Menschen der Bibel ansehe, was sie durchlitten haben, durch wie viel Not sie gegangen sind und wie sie Gott treu geblieben sind, warum sollte ich nicht auch? Das hat mich sehr beeindruckt. Ein Wunder in unseren Tagen. Aber kommen wir jetzt zur Bibel. Was sagt uns die Bibel über Wunder? Wir finden sehr unterschiedliche Wunder. Und ich beginne zunächst einmal mit einem astronomischen Wunder. Ich bin oft angesprochen worden von Studenten, von jungen Leuten zu diesem Text, den wir finden in Josua 10, Kapitel 12 bis 14. Und da heißt es, an jenem Tag, als der Herr die Amoriter in die Gewalt der Israeliten gab, hatte Josua vor dem ganzen Volk laut zum Herrn gebetet. Sonne bleib stehen über Gibeon und Mond über dem Tal Ajalon. Da waren die Sonne und der Mond stehen geblieben, bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerecht hatten. Weder vorher noch nachher hat es je einen Tag gegeben, an dem der Herr auf eine so außergewöhnliche Bitte gehört hätte. Damals tat er es, denn er kämpfte auf der Seite Israels. Ein schöner Text. Aber er hat so schöne, viele Probleme in sich. Und das ist gut. Das fordert uns heraus zum Nachdenken, zum Mitdenken. Ich freue mich immer über die biblischen Texte, die ganz anders sind als die Bildzeitung, weil wir hier wirklich zum Nachdenken aufgefordert werden. Und das Erste, was ich hier aus diesem Text erstmal lerne, ist, dass hier steht, weder vorher noch nachher hat Gott auf eine so außergewöhnliche Bitte gehört. Und daraus lerne ich erstmal, es gibt Gebete, die erhört Gott offenbar in der gesamten Weltgeschichte nur einmal. Müssen wir auch wissen. Nie wieder tut er das. Wenn wir zur Nordsee fahren, jetzt im Sommer, und dort in die Sonne hinlegen, wir hoffen, dass die Sonne dann auch scheint, dort oben in der Nordsee. Und wenn die Sonne gerade mal scheint und wir sitzen am Strand und sagen, Herr, nun lass doch mal die Sonne noch mal 3 Stunden länger scheinen. Ich will noch ein bisschen bräuner werden. Ob der Herr das tun wird? Ich bin sicher, nein, das tut er nicht. Er lässt die Sonne nicht anhalten. Er lässt sie weitergehen und er sagt, es ist genug mit diesem Tag. Morgen kriegst du neue Sonne. Also es gibt Gebete, auf die der Herr offenbar nicht hört. Das nächste, was wir hier sehen und wo viele Leute Anstoß nehmen in unseren Tagen, das hier steht, Sonne bleibe stehen. Dann kommt sofort ein ganz moderner Astronom und sagt, ja, habt ihr denn keine Ahnung, nicht wahr? Die Sonne steht doch im Mittelpunkt unseres Planetensystems, im Brennpunkt einer Ellipse und die Erde bewegt sich auf einer Ellipsenbahn um die Sonne. Und warum steht jetzt hier gerade in der Bibel, Sonne stehe still? Das ist doch total daneben. So würde man argumentieren, das habe ich oft gehört. Aber wer so argumentiert, hat nie genau die Bibel gelesen. Die Bibel hat eine ganz besondere Eigenart. Sie berichtet immer vom Standort des Beobachters. Immer. Das ist ihr Markenzeichen. Ich erinnere mich noch an meine Mechanikvorlesung bei dem bekannten Professor Pestel, der später auch mal Minister war, da in Hannover. Und dieser Mann, der hat uns Mechanik so richtig beigebracht. Fand ich gut. Da musste man mitdenken. Bei seinen Klausuraufgaben war es immer so, wenn man den Durchblick hatte, konnte man die Aufgabe ja in wenigen Minuten fast lösen. Aber wehe, man hat also das Koordinatensystem in diesem mechanischen System an die verkehrte Stelle gelegt, dann war das Ganze daneben geschossen. Es kam darauf an, dass man das Koordinatensystem, also die XY-Achse, für die Aufstellung der Gleichungen an die richtige Position setzte. Dann wurden die Differentialgleichungen und alles, was dort zusammenkam, sehr einfach.
Und dann konnte man es schnell lösen. Hat man das nicht gemacht, hat man Pech gehabt. Dann hat man offenbar die Aufgabe gar nicht richtig verstanden, gar nicht richtig durchdacht. Und das sollte ja gerade herauskommen, dass man das richtig versteht. Hat man aber das Koordinatensystem richtig gelegt, dann war das wunderbar. Und schaut, genau das tut Gott auch. Er legt das Koordinatensystem immer am Standort des Beobachters. Er könnte das genauso gut tun im Mittelpunkt des Jupiters oder ganz weit draußen auf dem Pluto. Dann würden die Gleichungen furchtbar kompliziert und wir würden gar nichts mehr verstehen. Aber Gott macht's anders und das, was er uns sagt und wie er es uns beschreibt, tut er an der Stelle, wo wir stehen. Und wenn wir in Israel stehen, dann beschreibt er das von Israel. Und so wird das immer von daher beschrieben. Das müssen wir lernen, das müssen wir wissen, dass das generell für die ganze Bibel gilt. Das ist sehr gut. Dadurch wird das alles auch viel, viel leichter verständlich. Und was passiert dann, wenn wir von der Erde aus an dem Standort des Beobachters sind und uns das Geschehen ansehen? Dann sehen wir, dass die Sonne im Osten aufgeht und dass sie im Westen untergeht. Sie zieht also ihre Bahn. Und so lesen wir es in jedem ganz modernen Kalender, heute auch im 21. Jahrhundert, da ist die Rede vom Sonnenaufgang und vom Sonnenuntergang. Und jeder moderne Astronom spricht davon, vom Aufgang der Sonne und auch vom Untergang der Sonne. Also es ist lediglich eine Frage des Koordinatensystems, weiter nichts. Aber jetzt kommt die nächste Frage und die ist schon etwas pikanter. Wie denn, wenn man jetzt so weiterdenkt, dann bedeutet das ja bei diesem System, dass die Erde plötzlich angehalten wird. Die Erde dreht sich ja und dadurch kommen ja Tag und Nacht zustande. Wenn also die Sonne stehen bleibt, aus der Sicht des Beobachters, dann heißt das jetzt übersetzt, Erde bleibe stehen. Erde höre auf zu drehen. Na ja, jetzt geht's los. Stellen wir uns einmal vor, wir fahren mit einem LKW, haben hinten eine Badewanne mit Wasser vollgefüllt. Und jetzt an der Ampel geht's ordentlich in die Bremsen. Was passiert? Ja, die Freitagsdusche ist fertig, nicht? Wir haben den ganzen Schwuppdich, den ganzen Wasserkram haben wir im Nacken. Das ist das Trägheitsgesetz. Kennen wir von der Mechanik her. Das passiert. Wenn die Erde nun angehalten wird, was passiert dann? Na ja, dann passiert Folgendes. Alle Flüsse gehen über die Ufer. Ja, die Ozeane schwappen über. Nicht nur in Holland ist Land unter. Hier auch in Brake. Überall ist Land unter. Wenn so ein Ozean plötzlich, wenn so eine Erde anhält und der ganze Ozean nun mit seiner Schwungmasse, nicht wahr, des Drehens, nun sein Wasser hergibt. Und da kippt alles um. Die Leute kippen aus den Latschen, möchte ich sagen, nicht wahr. Die Tassen fallen aus dem Schrank, nicht wahr. Stellen wir uns mal vor, wenn die Erde anhält plötzlich. Wir könnten eine ganz lange Liste machen von Parametern, was man alles beachten muss, wenn man die Erde anhält. Ja, müssen wir denn Gott sagen, wie er die Parameter regeln muss, derjenige, der das alles gemacht hat, der das ganze Universum geschaffen hat, der die Sternensysteme gemacht hat und auch die kleine Erde im Vergleich dazu, müssen wir ihm sagen, was er als Physiker tun muss? Noch überhaupt nicht. Wenn er der Herr aller Dinge ist, dann kann er auch alle Dinge beachten, die dabei wichtig sind. Und das ist dann ein Wunder. Ganz eindeutig. Wir werden das gleich nochmal definieren, was ein Wunder ist. Aber so viel erstmal von diesem Text. Im vergangenen Jahr, am 11. August, hatten wir ja hier eine Sonnenfinsternis, die man besonders gut sehen konnte im Bereich von Stuttgart und München. Das heißt, man konnte sie doch nicht so gut sehen, weil es einen bedeckten Himmel gab. Aber dunkel wurde es dann doch. Und zwar 2 Minuten lang. In der Bibel finden wir ein anderes astronomisches Wunder. Und das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Versen 44 bis 45. Es geht dort um die Kreuzigung. Und da heißt es, es war schon um die 6. Stunde. Und es ward eine Finsternis über das ganze Land bis an die 9. Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein. Was ist das denn? Als die Leute interviewt wurden im Fernsehen, im Zusammenhang mit der Sonnenfinsternis, dann haben sie auch über diesen Text manchmal so gesprochen. Und dann meinten sie immer, das wäre so eine Sonnenfinsternis gewesen. Weit gefehlt. Das war keine Sonnenfinsternis. Eine Sonnenfinsternis kann maximal 8 Minuten betragen. Das ist das Äußerste, wie lang eine Sonnenfinsternis sein kann. Eine längere Sonnenfinsternis gibt es nicht. Die sind meistens kürzer. 2 Minuten, manchmal nur 1 Minute, 3 Minuten, wie auch immer. Aber immer unter 8 Minuten. Aber hier 3 Stunden, das funktioniert nicht mit einer Sonnenfinsternis, sondern hier hat der Herr ein Wunder getan und die Sonne verdunkelt. auf seine Weise. Wir können es astronomisch nicht erklären. Das sollen wir auch nicht tun. Wir wollen das stehen lassen, was der Text sagt. Jetzt komme ich zu einem physikalischen Wunder. Der Jesus ist unterwegs auf dem See Genezareth. Die Jünger sitzen im Boot und Jesus auch. Er ist müde und er schläft. Er hat einen tiefen, festen Schlaf. Jetzt kommen die Wellen, der Wind. Hören wir uns mal an, wie das so im Text hier klingt. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen. Aber Jesus schlief. Da weckten ihn die Jünger und riefen voller Angst, Herr, hilf uns, wir gehen unter. Jesus antwortete, warum habt ihr Angst? Habt doch mehr Vertrauen. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Sofort legte sich der Sturm und der See lag still da. Alle fragten sich voller Staunen, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Hier haben wir ein dickes, fettes physikalisches Problem. Die Wellen sind in Bewegung, der Wind ist in Bewegung. Wir können ein Partikelchen, ein Molekül oder was auch immer rausnehmen und sagen, das hat eine bestimmte Geschwindigkeit, die Energie beträgt, also die drin steckt, ein halb mv². Wo bleibt ein halb mv², wenn das plötzlich aufhören muss und das keiner annimmt oder es übertragen wird? Ich bin so froh, dass der Text hier so klar ist, dass er sagt, das geschah plötzlich. Also es war keine Abendflaute, wo das dann so immer mal ist gegen Abend. Die Segler wissen das genau, dann lässt der Wind nach, dann kommt die Abendflaute. Das war es nicht. Sondern der Jesus stand auf, bedrohte Wind und Wellen und augenblicklich waren die Mucksmäuschen still. Da war Ruhe im Karton. Weil einer Vollmacht hatte über die Dinge, der das Sagen hat. Der Jesus kam nicht in diese Welt mit einem Personalausweis und da stand drin Sohn Gottes in irgendeiner Spalte, sondern er ist in diese Welt gekommen und hat sich als Sohn Gottes ausgewiesen durch seine Taten, die keiner sonst tun konnte. Er stand auf, gebot dem Sturm und dann war Ruhe. Und zwar in derselben Sekunde. Da hat er sich ausgewiesen als der Schöpfer, der das alles gemacht hat, der das geschaffen hat und der in einem Nu Befehl geben kann und die Moleküle sind ihm alle gehorsam. Das ist ein Herr. Darunter geht das nicht. So müssen wir es sehen. Alles andere, was wir sonst hineinlegen in diesen Text und das irgendwie verdreht deuten, liegt völlig daneben. Trifft die Sache überhaupt nicht. Es gab eine Zeit der Aufklärung, wo man meinte, alle die Dinge, die man nicht verstehen kann, die muss man aus der Bibel rausschmeißen. Dann haben sie auch nichts mehr übrig behalten, als nur die Deckel. Das ist die Tragik. Das dürfen wir nicht machen. Wir wollen die Bibel festhalten in allem und ich bin so dankbar, dass das hier auch so knallhart gesagt wird, wie das geschah. Die Berichte sind sehr gut, sehr exakt, sehr präzise. Nehmen wir noch ein medizinisches Wunder dazu. Vor der Tempeltür in Jerusalem war ein Gelähmter von Geburt an krank. Und er bettelte dort. Nun kommen Petrus und Johannes dort vorbei und klingen uns ein in diesen Text, Apostelgeschichte 3. Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. Schön, der Text. In demselben Augenblick. Der Petrus hat nicht gesagt, also, guter Freund, jetzt fährst du erstmal in eine Reha-Klinik und da gibt es gute Masseure, denn du hast ja überhaupt keine Muskeln. Jetzt müssen die Muskeln erstmal auf Vordermann gebracht werden. Und dann musst du erstmal ein paar ordentliche Koteletts kriegen, dass du ein bisschen was auf die Muskeln kriegst und so weiter. Und dann irgendwann kriegen wir das schon wieder hin. Nein, hier steht, in demselben Augenblick fasste er ihn. Die Muskeln, die waren in seinem Leben noch nie gebraucht worden. Gut, dass das so deutlich hier steht, dass der noch nie gelaufen war. Völlig untrainierte Muskeln. Dann steht er auf und er kann gehen. Das ist ein echtes medizinisches Wunder. Das ist etwas, was nur Gott vollbringt. Was also ist ein Wunder? Ich möchte zunächst eine vorläufige Definition geben, die ich dann nachher etwas präzisieren werde. Als Wunder bezeichnen wir ein Ereignis, das Staunen hervorruft, das unerwartet und unberechenbar auf den Menschen zukommt. Es ist für den Menschen nicht machbar. Alle diese Dinge, die wir gehört haben, können wir nicht machen. Der Petrus konnte das auch nicht, er hat das im Namen Jesu gemacht. Darum konnte er das. Aber das ist entscheidend, dass der Schöpfer dabei eingeschaltet ist. Wie können wir unterscheiden zwischen Ereignissen, die erwartet sind und die unerwartet sind? Da brauchen wir eine genaue Trennlinie. Dann wissen wir genau, was ein Wunder ist und was kein Wunder ist. Und da helfen uns, um das zu entscheiden, die Naturgesetze. Und so wollen wir jetzt an diesem Morgen einmal in ganz besonderer Weise staunen über die Naturgesetze, die wir so selbstverständlich hinnehmen. Das ist etwas ganz Besonderes, diese Naturgesetze. Die Naturgesetze sorgen dafür, dass diese Welt, in der wir leben, ordnungsgemäß abläuft. Wir haben das Gravitationsgesetz, das ein sehr wunderbares, ein schönes Gesetz ist, das der Schöpfer gemacht hat und gesetzt hat und das auch immer funktioniert. Das sogar dann funktioniert, wenn wir einer Tasse mal einen Schubs geben und dann fällt die runter, ist die Tasse kaputt. Nun, das schätzen wir in dem Moment nicht so sehr. Aber alle Dinge, die wir in dieser Welt haben, sind abhängig von diesen Naturgesetzen. Dass die Erde sich um die Sonne dreht und dass das präzise läuft und dass wir unsere Uhren danach stellen können und alle diese Dinge so genau ablaufen, verdanken wir den Naturgesetzen. Ich will jetzt mal ein ganz tolles Experiment machen heute Morgen. Ich habe hier mal einen Kugelschreiber mitgebracht. Und jetzt schauen Sie mal ganz genau, was damit passiert. Das ist ein höchst qualifiziertes physikalisches Experiment. Ich lasse den jetzt mal fallen. Was wird wohl passieren? Wollen wir mal sehen. Experiment. Der fällt runter. Ist das ein Wunder? Eine tolle Sache ist das. Weil das so gut funktioniert hat, werde ich jetzt das ganze Experiment noch einmal machen. Und die Frage ist, was wird jetzt passieren beim zweiten Mal? Schauen Sie auf die Überraschung. Jetzt kommt's. Ich lasse los. Tatsächlich. Der fällt wieder. Das ist gewaltig. Das ist so gravierend, so gewaltig, dass wir darüber nur staunen müssen. Und wir könnten dieses Experiment in New York machen, in Moskau, in Sydney, überall auf der ganzen Welt und immer auch mit demselben Kugelschreiber. Der würde immer runterfallen. Ja, wir könnten sogar einen ganz anderen Kugelschreiber nehmen. Einen blauen, einen grünen, einen gelben, einen roten. Wir könnten alle Farben nehmen. Alles würde runterfallen. Die Uhr würde auch runterfallen. Alles, was wir machen. Alle gehorchen dem Gravitationsgesetz. Ist das nicht gewaltig? Darüber müssen wir mal staunen. Das ist ganz hervorragend. Vor einiger Zeit war ich im Hamburger Hafen und habe dort beobachtet, so ein schönes, stolzes Schiff, das dort lag. Und dann sah ich, wie dieses Schiff dort im Hamburger Hafen also etwas sich bewegt, in den Wellen etwas schaukelt. Und dann fiel mir ein Naturgesetz ein, das schon Archimedes herausgefunden hatte, nämlich, dass ein schwimmender Körper genau so viel wiegt, genau so viel Wasser verdrängt, wie er selber wiegt. Und zwar ganz genau. Das ist ein sehr, sehr genaues Naturgesetz. Es wird ganz genau eingehalten. Da frage ich mich jetzt natürlich als Wissenschaftler, woher weiß denn das Wasser im Hamburger Hafen, wie die da nun beiseite gehen müssen, die Wassermoleküle, und dem Schiff genau so viel Platz gewähren, wie das gerade braucht? Woher weiß denn das Hafenwasser, wie viel dieses Schiff wiegt? Haben wir schon mal nachgedacht darüber? Das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn mir jemand diese Aufgabe stellen würde und würde sagen, Sie sind doch Informatiker und haben doch jeden Tag mit Rechnen zu tun, rechnen Sie jetzt doch mal aus, nicht wahr? Wo ist jetzt genau die Wasserlinie, wie das Schiff eintaucht? Ich müsste kapitulieren, ich könnte das gar nicht. Ich kenne nicht die genaue Form des Schiffes. Das liegt gar nicht mathematisch genau fest, wie die Schiffbauer da die Platten zusammengeschweißt haben und alles Mögliche. Da sind krumme Nähte dabei, irgendwo ist ein bisschen verbeult. Dann ist irgendwo, guckt die Schraube vielleicht noch raus, dann ist die Farbe abgeblättert. Das kann ich überhaupt nicht erfassen, solche Unregelmäßigkeiten. Aber das muss genau stimmen, ganz genau, das muss präzise stimmen, dass genau so viele Moleküle verdrängt werden, wie das ganze Schiff insgesamt wiegt. Und jetzt stellen wir uns weiter vor, jetzt passiert Folgendes. Da ist so ein Tampen, der geht rüber an Land und da läuft eine Ratte rüber. Und was passiert dann, wenn die Ratte an Bord gegangen ist? Ja, das Schiff muss jetzt um genau dieses Rattengewicht tiefer eintauchen. Wie viel Millimeter sind das? 0,000 Millimeter. Das muss genau stimmen. Da kann man nicht sagen, es kommt nicht so genau darauf an, nicht wahr? Die Latte vergessen wir. Nein, nein, das muss genau stimmen. Und es ist auch völlig egal, ob diese Latte nun früh morgens darauf läuft oder beim Mondschein oder des Nachts, wo es keiner sieht, oder am Feiertag oder was alles wir uns vorstellen. Das muss immer funktionieren. Bei jedem Schiff, nicht nur dieses eine Schiff im Hamburger Hafen, das muss in Sydney gelten, in New York. Überall muss das gelten. Das muss sogar gelten für ein Spielzeugentchen in der Badewanne. Wenn so ein Kind da spielt mit so einer Kunststoffente, nicht wahr, im Badewasser, dann verdrängt diese Kunststoffente genau so viel Badewasser, wie diese Ente wiegt. Ja, es kommt noch schlimmer. Das gilt für alle Enten, für alle richtigen, realen Enten auf jedem beliebigen See der Welt. So tief eintauchen im Wasser, wie sie genau wiegen. Und zwar entsprechend dem Federkleid, das ist nämlich gar nicht so leicht, das ist ja keine mathematische Form. Die eine Feder, die steckt ein bisschen, guckt da ein bisschen mehr raus, die andere weniger, die andere ist mehr eingefettet, die andere gar nicht und so weiter. Das muss exakt stimmen, die muss ganz genau so viel eintauchen, wie sie selber wiegt. Das ist gewaltig. Da muss doch einer da sein, der das in jeder Sekunde ausrechnet, wie schwer nun diese Ente ist, wie schwer das Schiff ist und all die Dinge ausrechnet, wie schwer die sind, damit das genau funktionieren kann. Sonst klappt das ja nicht, oder? Ist doch ganz klar. Muss ich doch wissenschaftlich sofort so die Antwort geben, es muss berechnet werden. Riesige Computer sind nötig, es muss einer den Durchblick haben, es muss einer gleichzeitig rechnen. Wir brauchen ganz, ganz viele Rechner auf der ganzen Welt, die ständig dafür sorgen, dass bei allen Schwimmprozessen auf der Welt das genau eingehalten wird. Ist doch ganz klar. Ja, aber wer macht das? Wer macht sich diese Mühe, um das alles so genau auszurechnen? In der Tat, da ist einer, der macht das. Aber hundertprozentig, sonst kann es gar nicht funktionieren. Und das will ich mal deutlich machen, damit wir ein Stück weit staunen über das, was so für uns so selbstverständlich abläuft. Und die Bibel berichtet uns von einem, der das ausführt. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16 lesen wir nämlich: Denn in Jesus Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und da heißt es weiter im nächsten Vers, und da steckt es drin, das ist ein ganz kurzes Sätzchen. Und da heißt es, denn es besteht alles in ihm. Schöner Satz, ne? Denn es besteht alles in ihm, in Jesus Christus. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3, da steht dann, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Das wollen wir mal übersetzen. Was heißt das? Das heißt, der Herr Jesus sorgt dafür, dass alle Naturgesetze, nicht nur diese über das Schwimmen oder über die Gravitation, dass alle Naturgesetze präzise eingehalten werden. Auf der ganzen Welt, im ganzen Universum, überall. Wir können so sagen, der Herr Jesus hat die Oberhoheit im Mikrokosmos und im gesamten Makrokosmos. Es muss ja auch in jeder Zelle stimmen. Der Energiesatz, nicht wahr? Auch ein Naturgesetz wird erfüllt in jeder Zelle unseres Körpers. Zu jedem Augenblick. Wer macht denn das? Wer sorgt dafür? Antwort: der Herr Jesus. Er ist dafür verantwortlich, dass das immer geschieht. Vom Atom angefangen bis zu den Galaxien, alles steht in seiner Gewalt. Und das Großartige ist, er braucht dazu gar keine Computer. Sondern bei ihm reicht es, dass er mit seinem Wort den Befehl gibt. Das reicht. Er gibt den Befehl, dann tun die das. Alle, halten wir fest, alle Moleküle auf dieser Welt sind dem Herrn Jesus gehorsam. Ohne Ausnahme. Alle. Sie müssen tun, was er sagt. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist der Herr aller Dinge. Wenn er das befiehlt, dann tun die das. Stellen wir uns einmal vor, das, was geschehen ist bei der Auferweckung des Lazarus, wo die Frauen sagten, ja, jetzt bist du zu spät gekommen, jetzt ist er tot. Wärst du früher gekommen, als er krank war, da hättest du ihn heilen können. Sie wussten, dass er Kranke heilen kann. Aber jetzt ist er tot. Die saßen schon beim Streuselkuchen auf der Beerdigung. Und dann auf einmal, zu spät, kommt Jesus. Dann weinen die und klagen, dann guck an, jetzt bist du zu spät gekommen, jetzt ist vorbei. Wir haben ihn schon bestattet, nicht? Und es stinkt schon, richtig, wie es das gehört in der Sonne, ne? In so einem heißen Land. Und dann gibt er einen ganz merkwürdigen Befehl und sagt, wälzt den Stein weg. Und ich kann mir richtig vorstellen, die ganze Trauergesellschaft, nein, bloß nicht, der stinkt, nicht wahr? Gar nicht, wir wollen hier keinen Leichengeruch haben, der verdirbt uns noch den ganzen Geschmack beim Streuselkuchen. Wollen wir nicht.
Und dann gibt er einen zweiten Befehl und sagt, Lazarus, komm heraus. Was macht der Lazarus? Der kommt, augenblicklich. Der Jesus hat die Oberhoheit über alle Moleküle und er gebietet den Molekülen, die den Lazarus aufgebaut haben, die DNS-Moleküle, die zerfallen waren, in kleine Stückchen, die die Luft aufnehmen konnte und der Wind davongetragen hat, die waren schon Kilometer weit entfernt. Und das, was man in die Nasen reinkriegt, was man riecht, den Leichengeruch, das sind die Reststückchen von diesen Molekülen, von diesen Makromolekülen. Und das ist unangenehm, das Leichengeruch. Und jetzt sagt er, alle ihre Molekülfetzen, alle zurück an den Platz, wo ihr gewesen seid. Du in Zelle 7.856.356, da bist du gewesen und da gehörst du hin. Und das nächste Stückchen auch und dann dran. Aber im Nu, beeilt euch. Sofort. Was tun die Moleküle? Sie marschieren. Und sofort sind sie da, wo sie gewesen sind, in diesen allen den Zellen des Körpers von dem Lazarus. Und dann kommt er. So muss man uns das vorstellen, nicht anders. Alles andere wird der Sache überhaupt nicht gerecht. Das gebietende Wort des Herrn Jesus ist ein Befehl an alle Moleküle, die beteiligt gewesen sind am Körper des Lazarus, dass sie wieder dorthin gehen, wo sie gewesen sind. Und die tun das. Erstaunlich, wie ungehorsam wir oft sein können. Wir tun das gar nicht, was der Jesus uns sagt. Uns hat er die Freiheit gegeben, den Molekülen nicht, die müssen. Und die tun es auch. Und die Moleküle sind ihm restlos gehorsam. Wunderbar. Darum läuft die Welt auch so am Schnürchen ab mit all den Naturgesetzen. Wir könnten keine Motoren bauen, kein Licht haben. Wir könnten die gesamte Technik nicht betreiben, wenn der Herr Jesus nicht allen Molekülen den Befehl gibt, dass sie sich danach richten, was die Naturgesetze aussagen. Es sind seine Naturgesetze, er hat sie gemacht und darum funktionieren sie. Heute wissen wir, dass bei den Naturgesetzen, wenn sie nur um 1%, ja um ein halbes Prozent anders wären, als sie wirklich sind, dann gäbe es überhaupt gar kein Leben. Dann gäbe es keine Wasserstoffatome, damit könnte kein Prozess auf der Sonne stattfinden. Dann gäbe es keine Kohlenstoffatome, damit könnten Lebewesen gar nicht existieren, weil die Baustoffe gar nicht da wären. Das ist so präzise auskalkuliert von dem Schöpfer, dass das ganz genau hinkommt. Das darf nicht anders sein. Das erkennen heute die Wissenschaftler immer mehr und sie nennen das das anthropische Prinzip. Dass man erkennt, dass das alles so konstruiert ist, das ganze Universum, all die Naturgesetze, dass das genau darauf passt, dass Leben hier möglich ist. Da ist nichts von Evolution mehr zu denken. Dieses System, das können wir ganz in einen ganz großen, tiefen Mülleimer der Weltgeschichte und der Wissenschaft hineinwerfen, weil es absolut daneben liegt. Naturgesetze können sich nicht entwickeln. Das geht überhaupt nicht. Die können nur gesetzt sein. Und das hat der Schöpfer getan. Und ich bin so froh, dass wir das so erkennen, dass er das so gemacht hat. Die Bibel sagt, dass bei seinem Wiederkommen alles so ein bisschen anfangen wird zu wackeln. Nicht? Da wird die Erde anfangen zu taumeln und dann heißt es, da wird es den Leuten bange sein auf Erden. Und er ruft uns zu, da braucht er gar keine Angst zu haben. Warum nicht? Weil ich, der Herr, an meinen Naturgesetzen ein klein wenig drehe, 0,1%, so wenig nur, und dann fängt das alles an zu wackeln. Und dann sagt er, wenn ihr das seht, dann erhebt eure Häupter und freut euch, dass sich die Erlösung naht. Weil er, der Herr, bleibt über alle Dinge. Er lässt sich nichts aus der Hand nehmen, gar nichts, absolut nichts. Das müssen wir wissen. Er hat wirklich die Oberhoheit über alle Dinge. Und so können wir jetzt Wunder definieren. Immer dann, wenn der Herr die Naturgesetze, die er gemacht hat, hier und da ausschaltet, aus einem ganz bestimmten Grund, dann werden die Naturgesetze verletzt. Aber das kann er ja tun. Er, der sie gemacht hat, kann auch sagen, jetzt nicht. Wenn der Jesus auf dem Wasser des Sees Genezareth spazieren geht, dann kann er doch sagen, so jetzt, Gravitationsgesetz, machst du mal nicht so, wie ich dir sonst befehle. Sondern 0,3 Zentimeter Eintauchtiefe im Wasser des Sees Genezareth. Dann tun das die Moleküle. Dann wissen die, jetzt nicht. Weil er die Macht darüber hat. Er hat die Vollmacht darüber. Das ist wunderbar. Solch einen Herrn haben wir. Wunder sind also außerhalb der Naturgesetze. Jetzt kann man die Frage stellen, kann man das denn immer sehen, die Wunder? Ist das immer so deutlich zu erkennen? Nein, ist nicht. Manchmal kann man das sehen, so wie bei der Sonne, die da stehen blieb. Oder der Gelähmte, der da sofort gesund wurde. Aber stellen wir uns vor, der Elia hatte gebetet in Israel und da heißt es, im Jakobusbrief, Kapitel 5, 3,5 Jahre hat es keinen Regen gegeben. Hätten wir einen Meteorologen der damaligen Zeit befragt hätte, gesagt, ja, das ist ganz klar, da kamen keine Wolken vom Mittelmeer, nicht wahr? Es gab keine Kondensationskeime, die hätten eine riesige wissenschaftliche Erklärung dafür gehabt. Aber nichts dergleichen, das war gar nicht der Grund, sondern hier hat ein Mann gebetet und Gott hört auf dieses Gebet. Das ist der Grund gewesen. Und dann betet der Elia noch einmal und auf einmal regnet es, es gießt in Strömen. Hätte man dann wieder einen Meteorologen befragt, ja, ist klar, der hat gesagt, ich war vom Berg Hermon da oben, da waren ganz viele Kondensationskeime und da kamen die Wolken rüber. Ganz klar erklärt. Stimmt alles nicht. Der Herr hat gehandelt. Das ist es. Oder stellen wir uns vor, eine andere Situation in Israel. Da ist der Riese Goliath, erhöhnt gegen Gott. Er ist der Stärkste, der Größte, dick gepanzert, bewaffnet bis zum geht nicht mehr und ruft nun die Gegner heraus. Auf einmal tritt hervor, so ein kleiner Pimpf, möchte ich fast sagen, der David. Vielleicht nur so ein Lendenschurz, stelle ich mir vor, nicht? In der Sonne, was soll man da auch viel anziehen? Und der tritt nun gegenüber, will nun kämpfen mit ihm. Nun höhnt er noch mehr, sagt man, was ist das denn nun hier? Habt ihr denn keine Krieger hier? Da schickt ihr mir so einen Knaben da. Überhaupt nicht angemessen hier in der Kriegsführung. Und er hat so eine Schleuder, ich stelle mir vor, so ein bisschen Leder, dann eine Schnur dran und nimmt da so ein paar Steine, nicht? Und dann fuddelt er da rum, nicht mit dem Ding in der Luft. Überhaupt weder Kimme noch Korn, überhaupt nichts zum Zielen da dran. Das müssen wir uns mal vorstellen. Und da hinten steht der, der ist dick gepanzert. Was soll ich da machen? Und auf einmal, der zieht das Ding da los und trifft den Goliath an einer ganz bestimmten kleinen Stelle, wo der keinen Panzer hatte. Trifft und der Kerl fällt um. Wie hat er das gemacht? Ein Wissenschaftler, der daneben gestanden hat, hat gesagt, na ja, Wurfparabel, nicht wahr? Genau dahin. Ich bin davon überzeugt, der David hätte den Stein auch nach hinten schleudern können. War keine Frage. Wenn Karl May schon um die Ecke schießen kann. Wie viel mehr dann David mit Gott, oder? Keine Frage. Da kann doch Gott den Stein so lenken, um 7 Ecken rum und trifft genau das. Auch das ein Wunder Gottes. Großartig, wie der Herr schafft und wie er handelt und wie ihm auch alles untertan ist. Jetzt komme ich zu dem größten Wunder überhaupt. Was ist wohl das größte Wunder? In meinen Augen, was in unseren Tagen geschieht, das größte Wunder, ist, wenn Menschen zum Glauben kommen. Das ist das größte Wunder. Es ist nicht so ein großes Wunder, wenn jemand da Krebs hat und wird davon geheilt. Der wird eines Tages auch wieder sterben. Auch wenn er geheilt wird. Aber wenn einer zum Glauben kommt, das ist eine Wirkung, die gilt für die ganze Ewigkeit. Nicht für 1000 Jahre, 1 Million Jahre, sondern für eine Ewigkeit ist das gültig, dass ein Mensch alle Zeit bei dem Herrn sein wird im Himmel. Das ist ein Durchbruch sondergleichen. Etwas Größeres gibt es in dieser Welt an Wundern überhaupt nicht. Und davon lesen wir als Beispiel einmal in Apostelgeschichte 16. Der Paulus ist dort eingesperrt. Mit Silas im Gefängnis. Und hören wir ein Stück weit aus diesem Text. Als er die beiden hinausführte, fragte er sie, dieser Gefängniswärter, als da die Wände anfingen zu wackeln, weil da ein Erdbeben war, hat er auch keine Lösung für gehabt. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann kriegt er diese Antwort, ein kurzer, knapper Satz. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du mit deiner Familie gerettet. Erwiderten Paulus und Silas. Und sie verkündigten ihm und seiner ganzen Familie die Heilsbotschaft. Dann führte er sie in seine Wohnung, bewirtete sie und freute sich mit seiner ganzen Familie, dass er zum Glauben an Gott gefunden hatte. Hier ist etwas ganz Gravierendes passiert. Das müssen wir uns mal vor Augen führen, was hier geschieht. Dieser Gefängniswärter war ein Heide, der noch nie etwas vom Evangelium gehört hat. Der hat den Namen Jesu noch nie gehört. Mitternachts fangen die Wände an zu wackeln und dann auf einmal erzählen die Botschaft von Jesus. Der hatte schon vorher etwas gehört von Paulus und Silas, die fingen nämlich an zu singen. Jedes Mal, wenn die mit der Peitsche einen rübergekriegt haben von diesem brutalen Gefängniswärter, dann zuckten die zwar zusammen in der ersten Sekunde, aber dann fingen die an zu singen. Loblied über Gott. Was kann's uns anhaben? Wir sind in der Hand Gottes. So sagen die dann. Hatte der schon gedacht, was ist mit denen los? Haben die eine Schraube locker oder was? Müssen wir uns mal vorstellen, die Situation. Und dann, als es brenzlig wird, er wusste, wenn die Gefangenen fliehen, dann endet er am Galgen, der Gefängniswärter. Was soll ich tun? Und da steigen die beiden ein und verkündigen das Evangelium nach Mitternacht. Und auf einmal begreift der Mann, worum es geht. Es geht mehr als nur um diese Zeit, es geht um die Ewigkeit. Und wie komme ich dorthin? Er kriegt hier die Antwort, glaube an den Herrn Jesus. Das war die Antwort. Warum sagt Paulus nicht, glaube an Gott? Er hätte auch sagen können. Da hätten die gesagt, Gott haben wir genug. Nicht wahr? In Athen, da haben wir die große Akropolis, nicht wahr? Steht da schon. Da haben wir viele Götter, haben wir genug von. Gar keine Frage, Götter gibt's genug. Aber Paulus wird sehr speziell und sehr spezifisch und sagt, glaube an den Herrn Jesus. Und das ist die Botschaft von heute, die wir sagen müssen. Nicht so allgemein irgendwie von Gott erzählen. Vielleicht noch vom lieben Gott, wie man im Volksmund sagt. Aber dieser Gott ist nicht der liebe Gott, so wie man sich vorstellt. Dieser Gott ist ein Gott der Liebe zwar, aber auch ein Gott des Zornes und des Gerichtes. Und wir brauchen Rettung, sonst werden wir im Gericht Gottes nicht bestehen. Wir brauchen diesen Jesus Christus, der uns durchbringt bis zur Ewigkeit und kein anderer. Und darum sagen sie hier, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet werden. Großartige Botschaft. Wie viele Predigten hat er eigentlich gehört? 58, 27, wie viel? Eine. In der Nacht. In der Nacht wurde ihm das erklärt. Wie viele Predigten brauchst du noch, um zum Glauben zu kommen? Keine weitere. Heute reicht, der Ruf Gottes reicht, dass du kommen kannst und sagst, hier bin ich, ich entscheide mich jetzt. Ich will auch eine ganze Ewigkeit bei diesem Gott sein, bei diesem Jesus Christus. Und er steht mit breiten Armen und sagt, komm, komm heute, lass dich einladen, ich habe den ganzen Himmel für dich bereit. Und wenn du das angenommen hast, kannst du dich freuen, dass du ewiges Leben hast. Und dann wirke in dieser Zeit, die dir hier noch gegeben hast. Geh hier zur Bibelschule. Oder wirke und tue, was dir der Herr zeigt. Aber mit einem Marschkompass in der Tasche. Dass du nicht faul bist. Das ist das Schlimmste, finde ich, wenn Christen faul sind. Die Ernte ist furchtbar. Der eine, der auch das Pfund bekommen hatte und der nicht damit gewuchert hatte, der das noch nicht mal auf die Bank gebracht hatte, da sagt er, Jesus, schmeißt ihn raus in die tiefste Finsternis. Den können wir nicht gebrauchen im Himmel. Wir sind aufgerufen zur Mitarbeit, zum Dienst im Reiche Gottes. Das wollen wir uns von daher auch rufen lassen. Aber dass wir zunächst als ersten Schritt uns rufen lassen und sagen, Herr, hier bin ich, bin ganz dein. Und das sind Wunder, die immer wieder geschehen. Ich möchte abschließen mit einem Beispiel, das mich sehr beeindruckt hat. Wir fahren immer wieder auch nach Russland und sonst wohin, um dort das Evangelium zu verkündigen. Ich bin in Ostpreußen geboren und dort oben, in der letzten Ecke in Ostpreußen, da stand meine Wiege, nein, nicht meine Wiege, mein Wäschekörbchen. Bin im Wäschekörbchen groß geworden. Geht auch, gar kein Problem. Davon hängt es nicht ab. Aber nun waren wir dort in Nordostpreußen, was heute russisch ist. Und ich denke, ich muss doch mal meinen Heimatort sehen, wo ich da mal geboren bin. Und das wollte ich mal einfach mal so in Augenschein nehmen. Und dann sind wir dorthin gefahren. Und da hatten wir so einen ganz alten Bus. Und der Bus, der war so alt und so krepelig, der fuhr überhaupt nur, wenn man an der Kreuzung stehen blieb, wenn man erst mal gebetet hat. Anders kriegte man den gar nicht in Gang. Und so fuhren wir da mit diesem Bus. Und dann auf einmal, wir waren in Gumbinnen, plötzlich bricht der Ganghebel durch. Ja. Waren wir schon wieder am Ende. Aber dann waren Leute da, die hatten eine Bohrmaschine zu Hause, wurde das gebohrt, kam ein Splint durch und dann ging das wieder weiter. Über Stock und Stein. Wir sind auch wirklich hingekommen. Und dann auf der Rückfahrt in Insterburg bricht dieses Ding wieder weg. Der Ganghebel zum zweiten Mal. Ja, nur war mit Bohren nichts mehr drin, das Material war so schwach geworden und hilft nur noch Schweißen. Und tatsächlich auf der Straße ist jemand, der sagt, ich habe in meiner Datscha ein Schweißgerät, das können wir ohne weiteres machen. Dann wurde das geschweißt. Wir standen auf der Straße, mussten nun warten. Wir hatten noch in diesem klapprigen Bus noch so ungefähr 30 Bücher von meinen Büchern, Fragen, die mir wieder gestellt werden. In Russisch heißt das Voprossi. Dann haben wir diese Voprossi da verteilt auf der Straße. Wer da so kam, haben wir ein Buch in die Hand gedrückt. Und dann, als der Ganghebel fertig war, sind wir wieder zurückgefahren nach Königsberg. Was passiert? Wir kommen 2 Jahre später dort wieder hin, wollen dort auch wieder Vorträge halten, aber diesmal auch in Insterburg. Und nun hatten wir ganz viele Bücher mit. Und jeder, der auf der Straße war, jetzt konnten wir in Riesenmengen weggeben. Jeder, der bekam, der da vorbeikam, kriegte ein, zwei Bücher. Und in der Abendveranstaltung auch alle. Wir hatten sehr viele. Und da kommt ein junger Mann vorbei, vielleicht 30 Jahre alt, da sagt er, wissen Sie, das Buch habe ich schon. Ich sage, wo haben Sie das Buch her? Wie kommt das hierher? Da sagt er, das haben Sie mir gegeben. Ich sage, wie denn das? Na ja, sagt er, Sie waren vor 2 Jahren hier gewesen. Ich ging hier auf der Straße vorbei, da habe ich das Buch bekommen. Ich will es Ihnen beweisen. Da nimmt er seine Aktentasche, macht die auf, holt das Buch raus und zeigt, gucken Sie, hier steht Ihre Unterschrift sogar drin. Das wollte ich nämlich damals haben. Ich sage, jetzt haben Sie mich überzeugt, das stimmt. Er sagt, ich habe das Buch gelesen und bin durch das Buch zum Glauben gekommen. Und ich habe das Buch auch anderen gegeben, Sie sehen, das total zerlesen. Da kam ich aus dem Staunen nicht raus. Stellen wir uns einmal vor, in einer x-beliebigen Stadt verteilen wir 30 Bücher. So war ja die Situation. Wir kommen 2 Jahre später wieder dorthin und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen von den 30 Leuten treffen, die damals ein Buch bekommen haben, 2 Jahre später, dass die gerade zu dem Zeitpunkt da vorbeigehen, dass der das Buch bei sich hat und dass er noch durch das Buch zum Glauben gekommen ist. Die Wahrscheinlichkeit können wir mal ausrechnen. Das ist Mathematik Gottes. Das sind Wunder Gottes in unserer Zeit. Ich kann da nur darüber staunen. Und so wollen wir uns rufen lassen, auch an diesem Tag, wenn wir nicht ganz auf der Seite Jesu stehen, dass er das Wunder an uns auch tut und wir ihm unser Leben geben. Voll und ganz. Denn er ist es wert, dass er unser Leben hat. Denn er will uns das Tor zum Himmel öffnen. Wir wollen ihm dafür danken, stehen auf und beten. Ja, Jesus, hab tausend Dank dafür, dass du solch eine Vollmacht hast, dass du alle Naturgesetze regierst, dass alle Moleküle dir gehorsam sind. Keiner ist dir gleich. Keiner hat diese Vollmacht. Danke, Herr, dass du das bist. Aber du bist auch derjenige, der uns retten kann, zum Himmel hin. Und das tust du sofort, wenn wir heute zu dir kommen und sagen, hier bin ich. Dann machst du das fest. Dann gilt das, weil deine Zusage verbindlich ist. Herr, ich danke dir dafür. So lass es geschehen, dass das Wunder an einigen von uns geschieht. Dass wir nicht leer nach Hause gehen, sondern beschenkt sind von dem, was du an uns tust. Gepriesen sei dein Name, Herr, und gib uns den Mut zum Kommen. Amen.